ist, geht man irgendwie von einem Extrem, ich habe jeden Tag ein Stück Fleisch auf dem Grill, zu ich verabscheue alle, die Fleisch essen, dann bin ich, glaube ich, nur von einem ins andere gerutscht, weil ich merke oft, dass Menschen sagen, oh, das ist alles zu teuer und so weiter. Und sich die Frage zu stellen, woher kommt das eigentlich? Und ich glaube, dass das oft mit einer fehlenden Wertschätzung für uns selber einhergeht, die wir dann projizieren auf die anderen und denken, okay, also wenn ich das Geld nicht habe, ich bin es mir nicht wert, dann sollen die anderen bitteschön sich das auch nicht wert sein. Und deswegen können die jetzt auch nicht irgendwie Geld verlangen.
Herzlich willkommen zu Vegan Erfolgreich Glücklich, dein Podcast für ein freies und selbstbestimmtes Leben im Einklang mit deinen Werten.
Hallo und herzlich willkommen, Moritz Ulrich. Ich freue mich total, dass du da bist und ich muss jetzt ein kleines bisschen auf den Spickzettel gucken, weil du bringst ja ein ganz schön krasses Paket mit. Also Moritz, du bist Jiva Mukti-Lehrer, ich hoffe, ich habe es jetzt richtig ausgesprochen, mit einem eigenen Ausbildungszentrum in Berlin. Mega, mega cool. Du gibst Workshops und Kurse und hast damit bereits mehr als 10.000 Menschen auf ihrem persönlichen Yoga-Weg begleitet und bist ja auch noch Yoga-Lehrer, also für die Ausbildung. Das heißt, also man kann bei dir auch eine Ausbildung machen, hast da mittlerweile mehr als 100 richtig großartig tolle Yoga-Lehrer ausgebildet. Und dann bist du auch noch Arzt. Das hast du mir letztens erzählt. Ich wusste das gar nicht. Du bist Arzt, oh mein Gott. Also das komplette Paket. Bist Fan von Psycho-Thrillern, finde ich auch total geil. Und Hundepapa. Und das, was ich am schönsten finde, also wir haben uns ja auch über die Hunde so ein bisschen im weitesten Sinne kennengelernt, können wir nachher nochmal drüber sprechen. Aber was ich besonders schön finde, und das ist ja auch, eigentlich muss man sagen, fast besonders, und da würde ich auch gleich unfassbar gerne mit dir einsteigen bei dem Thema. Du verbindest ja die Yoga-Lehren, ja, meiner Meinung nach so, wie es eigentlich auch sein sollte, mit der Spiritualität und natürlich auch dem veganen Lifestyle und bringst so den Menschen richtig ganzheitliches Bewusstsein bei. Also finde ich sensationell geil. Ich freue mich mega auf dieses Gespräch. Moritz, total schön, dass du da bist.
Danke dir, danke für die Einladung. Schön, dass ich da sein kann. Und genau wie du sagst, wir haben das ja auch schon länger immer mal geplant und jetzt funktioniert es endlich. Ich freue mich sehr. Und ja, du hast alles richtig ausgesprochen, alles richtig gesagt. Ich glaube sogar mittlerweile, ich habe jetzt noch mal drüber nachgedacht, wahrscheinlich sind es schon 200, 300, 400 Leute, die ich zum Yoga-Lehren begleitet habe. Also es werden immer mehr. Ich weiß, bin mit der Vergangenheit immer nicht so einfach. Ich weiß immer nicht, was so länger als 2 Wochen her ist, weiß ich immer nicht so ganz genau. Aber es stimmt, alles, was du gesagt hast, dass nichts ausgeht.
Großartig. Das ist so, so cool. Vielleicht können wir einfach mal so ganz soft einsteigen, weil mich das einfach interessiert. Wie bist du denn überhaupt auf das Thema Yoga gekommen? Also das ist ja, also ich kenne das so, ne? Viele Frauen machen das ja so, das ist ja so in dieser Spiri-Szene und so, aber es gibt ja auch immer mehr Männer, die das machen. Aber es ist ja auch eigentlich ein richtig krasser Sport, ne? Das muss man ja auch sagen. Aber so ganzheitlich und es hat ja auch ganz, ganz viel mit Bewusstsein zu tun. Also erzähl mal einfach, wie bist du dazu gekommen und was hat das Ganze tatsächlich wirklich auch mit dem Veganismus zu tun? Das würde mich sehr interessieren.
Ja, das mache ich gern. Also ich bin dazu gekommen, weil ich ganz viel so mit 13, 14, also eine Phase, wo man vielleicht Dinge in Frage stellt oder Dinge sich erklären will im Leben. Ich kann das jetzt nur in der Nachschau so sagen. Also währenddessen hat sich das jetzt nicht so dramatisch angefühlt, aber ich denke, in der Zeit habe ich mich für Sachen interessiert, offenbar, die man nicht so einfach erklären kann. Also ich habe viel gelesen, etwas, was ich heute ehrlich gesagt nicht mehr so gerne mache, lesen. Aber da habe ich irgendwie sehr viel gelesen, und zwar Bücher zu Themen, die Unerklärliches beschreiben. Also Engel, Hand auflegen. Mein Lieblingsbeispiel ist immer noch Batterien aufladen mit irgendwelchen selbstgebauten Pappbatterien, und alles Mögliche. Ja, also ich fand es cool, wenn da irgendwelche Sachen drin standen, die man ausprobieren konnte selber und irgendwie erfahren konnte. Also mir war dabei gar nicht so wichtig, stimmt es jetzt, funktioniert es jetzt, was hat es damit auf sich, sondern ich fand es irgendwie wahnsinnig spannend, in so verschiedene Welten einzutauchen. Und irgendwie, wenn man in so einer Buchhandlung ist zum Thema Esoterik, Spiritualität, dann ist da eben auch mal irgendwie so ein Yoga-Buch. Und das war so ein ganz kleines, dünnes Heftchen, was dann wirklich mit Yoga zu tun hatte. Was auch das erste Mal war, dass ich Yoga als physische Praxis kennengelernt habe. Also so wie du es jetzt gerade gesagt hast, ist natürlich die Wahrnehmung in Deutschland und wahrscheinlich in sehr, sehr vielen Ländern, dass Yoga eher der Sport ist. Und deswegen hast du so schön gesagt, dass ich die Spiritualität damit verbinde. Ja, und eigentlich ist es das Eigentliche. Das heißt, mein Zugang war eher über den spirituellen und den philosophischen Anteil von Yoga und nicht über den körperlichen. Und das ist vielleicht ein kleiner Unterschied zu vielen Menschen, die uns jetzt hier in unserer Umgebung so begegnen. Die fangen erst an mit den Verrenkungen und merken dann irgendwann, oh, es ja gibt noch was anderes dazu. Und dann habe ich es immer weitergemacht, habe Spaß dran gefunden, habe alles ausprobiert. Ich lerne unglaublich gern Neues, egal was. Und habe dann so kurz, so ein Jahr vor dem Abi vielleicht, angefangen zu unterrichten. Also habe einfach Leute, die bei mir in der Klasse waren oder in der Schule, habe kostenfreie Yoga-Klassen gegeben und habe dann begonnen, also so ungefähr mit 16, 17, das an andere weiterzugeben und mache das seitdem, also jetzt genau 20 Jahre.
Krass. Also das heißt, du hast damals einfach schon dieses Wissen aufgesogen, hast es direkt weitergegeben, ohne dass du selber offiziell Yogalehrer warst oder irgendwas in der Richtung machen wolltest oder wie auch immer.
Ja, genau. Also jetzt ist es ja so, dass Yoga-Lehrer sein ist kein Beruf. Das heißt, jeder kann das sein. Also auch du könntest dich jetzt Yoga-Lehrerin nennen und sofort eine Yogastunde geben. Da können wir nochmal drüber sprechen, ob das Vor- oder Nachteile mit sich bringt.
Ja.
Das heißt auch, es gibt natürlich Yoga-Ausbildung, aber egal, ob du die mitmachst oder wie viele davon, das spielt eigentlich erstmal keine Rolle für diesen Titel. Also jeder, der Yoga weitergibt, ist damit außer automatisch eine Person, die Yoga unterrichtet.
Okay, spannend. Dann würde ich jetzt die nächste Frage hinterher schieben, weil ich das ganz interessant finde. Was würdest du denn behaupten, ist denn jetzt dein Beruf?
Ja, also das schreibe ich ja immer mal wieder. Ich musste neulich wieder, manchmal auch so beim Arzt oder irgendwo muss man ja, da steht dann immer Beruf. Ich weiß gar nicht, warum die das fragen eigentlich. Meistens spielt es überhaupt keine Rolle. Aber was schreibe ich dahin? Ganz oft habe ich Yoga-Lehrer hingeschrieben. Meistens schreibe ich jetzt immer noch Unternehmer dahin, weil dieses Yoga-Studio zu haben und alles, was dazugehört, ist natürlich ein Großteil meiner beruflichen Seite, also der Seite, mit der ich Geld verdiene. Wobei ich das gar nicht so trenne. Also ich mag ja auch das Wort Work-Life-Balance nicht so, weil ich denke, es ist irgendwie eigentlich so eine Life-Life-Balance. So versuche ich das zumindest. Und so vermischt sich das bei mir so, dass ich gar nicht mehr so richtig weiß, was soll die Frage überhaupt. Ich kann das gar nicht so richtig eindeutig beschreiben.
Ja, aber eigentlich ist es ja das Ziel, ne? Also ich sehe es genauso. Ich habe auch mal gesagt, es gibt eigentlich nur eine Life-Balance. Und die Frage ist, womit kann ich denn jetzt on top noch Geld verdienen, ne?
Genau,
Mhm.
genau. So wie Ferien auch. Also das ist mir auch ein völlig unklares Konzept. Also ich fahre zwar sehr, sehr gerne weg und entspanne mich auch total gern, aber glücklicherweise habe ich das Privileg, dass ich jetzt nicht denke, oh Gott, jetzt brauche ich die Pause und danach gehe ich wieder in das Schlimme zurück, weil das für mich so unangenehm, wenn das eine so schlimm wäre, dann würde ich gar nicht mehr zurück wollen. Also ich habe es irgendwie durch gute Entscheidungen und die Fügungen auf die Reihe bekommen, dass ich was machen kann, was mir unglaublich viel Spaß macht und gleichzeitig auch immer mal wieder anstrengend ist.
Jetzt nochmal, weil das ist mich halt so ein spannendes Thema. Wie bist du denn überhaupt dazu gekommen, dass du mit dem Yoga Geld verdient hast, beziehungsweise wie bist du zu diesem Unternehmen gekommen? Und das ist ja auch ein sehr erfolgreiches Unternehmen, das kommt ja auch noch dazu, dass du halt eben für dich entschieden hast, ich habe keine Lust mehr, nach einem Urlaub zu diesem Schlimmen zurückzukehren. Ne? Das, was ja viele Menschen sagen, so, oh mein Gott, jetzt ist wieder Montag. Also ich kenne ganz viele Leute, die kriegen schon Sonntagmittag schlechte Laune. Die freuen sich, wenn sie ausgeschlafen haben. Dann ist der Vormittag noch ganz nice und ab dann wird es richtig übel so. Ne? Also weil einfach schon so diese innerliche Abwehr gegen diesen Montag dann schon da ist und gegen alles, was kommt. Und in der Woche dann so dieses so, oh Gott sei Dank, nur noch 2 Tage, dann ist endlich Wochenende und dann wird hingefiebert auf den nächsten Urlaub und so weiter und so fort. Gibt sogar Leute, die hatte ich auch schon Unterhaltung mit alten Freundinnen und so, die gesagt haben, Gott sei Dank sind nur noch 20 Jahre bis zur Rente, wo ich sage, also änder was, also 20 Jahre, weißt du, was ich meine? Das ist halt so crazy. Also wann hast du für dich entschieden, so nein, ich will nie wieder zu etwas Schlimmem zurückkehren müssen?
Ja, da muss ich jetzt auch wieder sagen, dass ich da irgendwie sehr früh, ich will gar nicht sagen, die Reißleine gezogen habe, weil die musste ich gar nicht ziehen. Ich habe ja nie was anderes gemacht. Also ich habe meine Schule beendet, habe dann meinen Zivildienst gemacht, habe dann mein Medizinstudium angefangen und währenddessen schon immer unterrichtet und damit mein Geld verdient, habe schon während oder kurz vor dem Studium mein erstes Yoga-Studio eröffnet, also mit jemand anderem zusammen eine Firma gegründet, bin dann da wieder ausgestiegen, habe mein Medizinstudium beendet und dann mein Studio, was ich jetzt habe, 2013 eröffnet. Das heißt, ich musste also aus nichts aussteigen, sondern habe von vornherein mir das so zusammengestellt, dass es dabei bleibt. Und ich bin, glaube ich, ein sehr schlechter Angestellter. Und das habe ich irgendwie schon früh mitbekommen. Und deswegen, weil ich schon so lange mein eigenes Geld verdient habe, vielleicht auch, und immer durch die Selbstständigkeit halt wusste, okay, ich kann das irgendwie ein bisschen steuern, was da passiert, hatte ich wirklich kein Interesse, auch nach dem Medizinstudium in die Klinik zu gehen oder mich anstellen zu lassen, sondern habe gedacht, nee, ich will weiter in der Selbstständigkeit bleiben, meinen eigenen Gestaltungsfreiraum weiter haben. Und konnte das dann möglich machen und das, wie du sagst, ja, zum Glück auch erfolgreich. Das unterstützt natürlich dabei, das dann auch weiterzumachen. Wobei ich glaube, es bedingt sich einander. Also wenn das wirklich, das ist ja auch ein Anliegen von euch, wenn ich das richtig mitbekomme, was ist, was aus dir herauskommt und so war es bei mir, dann wird es sehr wahrscheinlich ja bestimmt auch erfolgreich, auch auf der finanziellen Ebene.
Ja, es ist ja wie mit so vielen Dingen, ne? Wenn ich also wirklich begeistert bin von etwas, wenn ich eine Leidenschaft für etwas habe, dann will ich das ja auch eigentlich den ganzen Tag machen, dann bin ich überzeugt davon, dann habe ich eine entsprechende Ausstrahlung, damit eine entsprechende Anziehungskraft und das sorgt natürlich dafür, dass Menschen bei dir mitmachen wollen, dass Menschen Teil davon sein wollen, dass Menschen bei dir kaufen wollen, dass Menschen von dir lernen wollen und so weiter und so fort. Ne? Also das ist eigentlich am Ende, ich sage mal, Geld ist ein Abfallprodukt, weil es am Ende von alleine abfällt. Ne? Ja, aber sag mal, Moritz, wie ist dieser Arzt da jetzt noch reingekommen? Also wie kommt denn jetzt dieses Medizinstudium da jetzt rein? Das ist ja eigentlich immer so mal stockkonservativ, ne? So, was willst du machen, wenn du groß bist? Na, ich werde Arzt, ne? Dann freut sich die Mutti. Wie ist das passiert?
Also auch unkonventionell insofern, dass niemand in meiner Familie Arzt oder Ärztin ist zum Beispiel. Also so ist es ja häufig, ne, dass man das irgendwie so als Vorbild hat oder denkt, okay, das so muss es sein. Das gab es überhaupt gar nicht. Und ich weiß, kann dir auch nicht sagen, warum, aber ich wollte schon sehr früh, wusste ich, dass ich Medizin studieren will. So, und das habe ich dann auch gemacht. Also ich habe diese Eigenschaft, dass wenn ich irgendwas machen möchte, dann mache ich es meistens auch einfach und hinterfrage das ehrlich gesagt gar nicht so viel. Ja, mach's dann und habe es ja auch zu Ende gemacht und hatte da auch total Spaß dran und total Freude dran und sehe das auch gar nicht so, wie andere das von außen vielleicht betrachten, als so eine verlorene Zeit, sondern konnte da wahnsinnig viel lernen. Nicht nur das Wissen, sondern die ganze Art und Weise zu lernen, mit anderen umzugehen. Also alles, was in so einem Studium vielleicht einfach passiert, was unabhängig von den Fakten ist und von der Theorie, die man dabei lernt. Und ja, ich hatte überhaupt keine andere Option. Ja, aber ich fühlte mich auch gut damit. Also ich hatte sah keinen Grund, das irgendwie in Frage zu stellen. Ich habe meinen Zivildienst dann im Krankenhaus gemacht. Das konnte man damals dann noch für verschiedene Dinge anrechnen. Habe mich auch nur in Berlin für die Uni beworben, was eigentlich ja bei Medizin quasi unmöglich ist. Aber irgendwie, ich weiß nicht mal warum. Also eigentlich, mein Abi-Durchschnitt war jetzt nicht schlecht, aber eigentlich trotzdem noch nicht gut genug, um da gleich einen Platz zu bekommen. Und den habe ich aber dann auch gleich bekommen und so, ja, kam irgendwie eins zum anderen, so dass ich das weitergemacht habe. Und es war so am Ende des Studiums habe ich dann tatsächlich mit so einem Berufscoaching zusammen so ein bisschen sortiert, was will ich jetzt eigentlich machen? Da hatte ich wahrscheinlich so einen Moment der Unsicherheit, aber der hat mich dann eigentlich sehr schnell wieder zurückgebracht zu der Idee, beim Yoga zu bleiben und dann ein eigenes Unternehmen draus zu machen. Also ja, konservativ, aber irgendwie auch nicht. Also die Hälfte der Absolventinnen, glaube ich, beim Medizinstudium arbeiten ja gar nicht als Ärztin oder Arzt, was viele gar nicht wissen. Also die meisten machen dann entweder was völlig anderes oder gehen irgendwie in den öffentlichen Dienst oder zu einer Krankenversicherung oder so. Also das ist dann so ein bisschen nähere Geschichten. Aber ja, gar nicht so viele. Was man natürlich auch wieder, ja, politisch bemängeln könnte, dass, weil wir zu wenig Ärztinnen haben. Aber die Frage ist vielleicht auch, warum wollen die Leute nicht im Krankenhaus arbeiten? Das wäre vielleicht Thema für einen anderen Podcast, aber die Arbeitsbedingungen sind jetzt, glaube ich, nicht so cool.
Okay, das interessiert mich jetzt schon. Warum wollen die Leute nicht im Krankenhaus arbeiten?
Ich,
Warum
die Arbeitsbedingungen sind zum Teil wirklich, was ich jetzt im Studium mitbekommen habe und was ich jetzt ja auch noch von Leuten mitbekomme, mit denen ich studiert habe, die teilweise noch in der Klinik arbeiten, die meisten nur noch halbe Stellen besetzen, weil wenn du einfach nicht nur 8 Stunden arbeitest, sondern 12 oder 16 oder 24 und dann nachts da rumliegst und rausgerufen wirst und eigentlich überhaupt keinen Rhythmus mehr hast, keine Freizeit mehr hast, aber angestachelt bist durch deinen ideologischen Hintergrund, dass du natürlich jemandem, dem es schlecht geht, nicht einfach sagst, ich gehe jetzt, tschüss. Auch wenn ich glaube, dass das vielleicht manchmal der einzige Weg wäre, dass sich irgendwas verändert. Und dafür dann, ja, okay, bezahlt wirst, aber im Vergleich zu anderen Berufen, die entweder nicht 6 Jahre vorher studiert haben oder ganz geregelte Arbeitszeiten haben, ist der monetäre Gegenwert aus meiner Sicht einfach viel, viel zu gering und die Leute brennen einfach so schnell aus, weil sie einfach wirklich nicht mehr können. Und das, ja, finde ich jetzt für mich persönlich nicht kein erstrebenswertes Modell. Und ich finde es aber schade, dass das eigentlich immer noch so viele Leute auch mitmachen, weil leider verändert sich dann wahrscheinlich nicht so schnell so viel.
Ja, es ist eigentlich krass, wenn man so drüber nachdenkt, dass die ja eigentlich auch dafür da sind, im Notfall schnell agieren zu können und wirklich Menschenleben retten sollen. Und wenn du dann halt so einen Arzt nach einer 16-Stunden-Schicht hast und der schnibbelt da an dir rum, ist jetzt auch nicht so geil, ne? Also,
Absolut.
das ist ja so das nächste Thema, ne? Ja, es ist krass. Also, ich glaube, es gibt aber auch keinen beruflichen Sektor, wo es halt nicht irgendwelche Unstimmigkeiten gibt. Und ja, die Frage ist, was kannst du dagegen tun? Ne? Also es gibt ja diese klassischen Optionen mit irgendwie ne, Streiks oder sonst irgendwas in der Richtung. Ja, oder du veränderst einfach was. Ne? Du veränderst was an deinen eigenen Bedingungen und sagst, okay, dann bin ich halt raus. Ne?
Absolut. Und ich denke, das ist auch so, alle wachsen halt so auf. Also du siehst es im Studium so und alle machen mit in diesem Jahre oder Jahrzehnte lang aufgebauten System. Und dadurch, das macht es auch so schwer, da überhaupt was zu verändern, weil die sozusagen die Bedingungen scheinen so schon immer so zu sein, so dass da so große Veränderungen brauchen einfach, glaube ich, da sehr, sehr viel Energie. Und die meisten wählen dann eher den Weg, wie du gerade gesagt hast, dann auszusteigen und was Eigenes zu machen und lenken die Energie dann nicht dahin zu sagen, okay, ich will das jetzt alles hier verändern. Bei mir ja auch so. Also ich bin ja auch da jetzt nicht dabei und habe irgendwie eine Organisation gegründet, die sich dafür einsetzt, sondern habe mich da ja auch rausgezogen und dann meinen eigenen Weg beschritten. Ja.
Ja, mega cool. Also ich finde es sensationell. Und du hast jetzt ja ein richtig krasses Unternehmen aufgebaut. Ich weiß nicht, wie viele Leute seid ihr da im Team? Wie macht ihr das?
Also wir arbeiten ja ganz viel mit Yoga-Lehrenden von außen. Also wir bieten sozusagen so ein bisschen die Plattform und die Räumlichkeiten, sage ich jetzt mal. Und die kommen dahin, haben natürlich auch ganz viel ihre eigenen SchülerInnen. Also da ist das Freelancer-Sein sozusagen basiert dann auch noch da. Also wir sorgen jetzt nicht nur, die kommen jetzt nicht nur dahin und wir müssen alles machen, sondern die sind Freelancer. Und das ist auch ein Thema, im Moment auch politisch, also weil die Rentenkasse sieht das so ein bisschen anders, auch bei Lehrenden aller Art, ne, sind die wirklich Freelancer? Also das sind so Themen, mit denen man sich dann leider beschäftigen muss, manchmal. Und dann haben wir noch Menschen, die bei uns am Frontdesk arbeiten und meine Eltern tatsächlich. Also man könnte uns fast als Familienunternehmen oder nicht nur fast, sondern eigentlich als Familienunternehmen bezeichnen. Die arbeiten auch beide bei uns mit im Backoffice und auch für alles, was so vor Ort anfällt. Man glaubt meistens nicht, wie viel das so ist an Kleinigkeiten. Und ja, so sind wir alle mit dabei. Mein Mann Niklas, der ja auch Arzt ist und auch Yogalehrer, ist auch Teil der Firma, auch wenn der operativ sich tatsächlich eher für den ärztlichen Teil entschieden hat.
Ja, auch total spannend, ne? Der Niklas, der ist ja im Bereich Schönheitschirurgie unterwegs. Auch so ein
Genau.
mega spannendes Thema. Ja, total cool. Also ja, auch vor Ort in Berlin, glaube ich, auch eine richtig coole Klinik, die er da ja selber auch auf die Beine gestellt hat und ja auch relativ bekannt. Ich habe ihn letztens auch irgendwo einen Podcast gesehen, habe ich gedacht, warte, den kenne ich doch.
Ja, auch, wir haben beide zusammen quasi unser Podcast gestartet,
ja.
Sein und ich meinen. Und das ist ja auch ein spannendes Projekt. Aber um deine Frage noch zu beantworten, es sind ungefähr 20 Lehrende, die bei uns mehr oder weniger regelmäßig unterrichten. Also ja, schon ein relativ großes Team. Wobei, wie gesagt, das ist immer so ein bisschen anders, wenn es jetzt alles Angestellte wären, dann ist es natürlich nochmal ein anderes Teamgefühl. Also Teil des Freelancer-Seins ist ja auch, dass die eben entscheiden können, was sie machen und ich denen eben nicht alles vorgebe. Und hat Vor- und Nachteile für alle Seiten.
Ja. Und wenn ihr da so zusammen unterwegs seid, am Start seid und so, ist, Achtung, jetzt ein bisschen polarisierend, aber ich finde es halt einfach ein sehr wichtiges Thema, weil du hast dich ja auch mit dem Sanskrit ja sehr intensiv beschäftigt. Also das sind ja diese, kann man das nennen, Urschriften, ja, zum Thema Bewusstsein oder wie kann man das beschreiben? Wenn jemand nicht weiß, was ist Sanskrit, ist ja eine, hau mal einen raus, bitte.
Richtung. Also Sanskrit ist erstmal nur eine Sprache und heutzutage sind fast alle Yoga-Schriften auf Sanskrit geschrieben. Das war aber nicht immer so. Das ist ehrlich gesagt leider so ein bisschen politisch-historischer, unschöner Hintergrund, nämlich die Besetzung Indiens durch die Engländer und so weiter vor ein paar hundert Jahren. Die haben dann irgendwann gesagt, pass mal auf, wir wollen hier nur eine Sprache lernen, wir verstehen nicht, was ihr hier macht. Bitte schreibt das jetzt alles nur noch auf Sanskrit. Und deswegen ist heutzutage das sozusagen die Yoga-Sprache, wenn ich es jetzt mal so sagen will, in der man so Mantras, haben vielleicht die ein oder anderen schon mal gehört, die sind ganz oft dann auf Sanskrit. Aber es bleibt, eigentlich ist es nur eine Sprache, wie jede andere auch, die jetzt heutzutage eben dazu ist, dass diese Schriften, von denen du gesprochen hast, also Yoga-Schriften, da gibt es eben auch wahnsinnig viele, deswegen ist immer das so schwer irgendwie einzuordnen, weil über 2.000, 3.000 Jahre hat sich halt ein bisschen was angesammelt. Und viele von denen sind eben heute auf Sanskrit verfügbar. Und man könnte sie eingehender studieren, wenn man möchte.
Ist das so ein bisschen wie, also könnte ich das vergleichen wie mit der Bibel? Also es kam mir jetzt gerade, ne, so tausende Jahre alt und jeder hat mal so ein bisschen drin rumgeschrieben und so und jeder interpretiert es neu.
Also es sind alles andere Schriften. Also es ist sozusagen jetzt nicht eine Schrift und alle nehmen die und verändern die ein bisschen, sondern es sind ganz, ganz viele kurze und lange Schriften von völlig unterschiedlichen Leuten, die zum Teil überhaupt nichts miteinander zu tun hatten, die ganz unterschiedliche Backgrounds haben, die aber alle so ein bisschen ihren Take on Yoga sozusagen in ihrer Zeit gegeben haben. Und deswegen bin ich ja auch ein Verfechter oder ein Gegenarbeiter, will man fast sagen, gegen dieses Wort traditionelles Yoga, was es historisch einfach gar nicht gibt. Also weil da müsste ich schon sagen, okay, das ist jetzt Tradition vor 100 Jahren und das ist Tradition von vor 500 Jahren und vor 1000 Jahren. Also hat sich halt immer weiterentwickelt bis heute und tut es halt dann immer noch weiter. Und zweite Sache, um das einzuordnen, die Bibel ist ja eine religiöse Schrift, während Yoga, das fällt an Universitäten oft unter Religionswissenschaften, aber es zählt ja nicht, es ist ja keine Religion und bezeichnet sich selber auch nicht als solche. Insofern wäre das nochmal ein großer Unterschied, also weil es gibt keine hierarchische Struktur, es gibt niemanden, der jetzt der Oberste ist oder die Oberste, die jetzt da alle irgendwie anhimmeln, sondern ja, es läuft einfach so ein bisschen chaotisch umher.
Es läuft chaotisch umher. Ah, genau, und das mit diesem chaotisch, das interessiert mich wieder total, weil eine Freundin von mir, die hat letztens, ich weiß nicht, wir kamen irgendwie drauf und sie sagte, oh, ich hatte immer Bock, Yoga-Lehrerin zu werden. Ich so, ja, dann mach das doch. Und sie so, ja, okay. Und dann hat sie es gemacht, hat sich angemeldet, war dann das erste Mal auf so einem, ja, ich weiß nicht, so ein Retreat oder so eine Offline-Veranstaltung, die, ne, man begegnet sich dann auch. Und dann gab es dann da halt so Schnittchen und gekochte Eier und sie war fast, also die war total geschockt, weil sie ist natürlich vegan. Und soweit ich das weiß, ich, wie gesagt, ich bin im Yoga nicht so fit, klär mich bitte auf, ist es ja so, dass nach dem Sanskrit, das ja eigentlich, da geht's ja auch um, ne, Achtung, Respekt, Liebe allen Lebewesen gegenüber und du sollst nicht stehlen und solche Sachen und dich nicht bedienen und so. Und dann war sie halt echt so, hä? Und war erstmal total geschockt, ja, weil sie dachte, wo bin ich denn jetzt hier gelandet, so.
Ja, also es gibt tatsächlich viele Schriften. Eins, was heute sehr, sehr bekannt ist in der Yoga-Welt auch wenn es zu seiner damaligen Entstehungszeit niemand interessiert hat, ist das Yoga Sutra. Und da drin gibt es so 5 Verhaltenstipps gegenüber anderen. Du hast sie gerade schon angesprochen. Nicht zu stehlen, nicht zu verletzen, nicht sexuell zu manipulieren, die Wahrheit zu sagen und nicht gierig zu sein. Und alleine nicht zu verletzen, natürlich könnte man schon nehmen als Erklärungsmodell, dass eine vegane Lebensweise eine Yoga-Praxis ist. Also eine Praxis eben von diesem Prinzip der Gewaltlosigkeit. Und diese ethischen oder universellen Prinzipien findet man in ganz vielen Yoga-philosophischen Schriften immer wieder ein bisschen anders genannt. Aber so diese Idee, nicht zu verletzen und so weiter, kommt immer wieder auf. Die gibt es ja auch im Hinduismus, was wiederum jetzt eine religiöse Strömung ist, die auch aus Indien kommt. Das heißt, da gibt es natürlich ein paar Vermischungen. Und viele hinduistisch lebende Menschen essen ja kein Fleisch und auch keine Eier. Also Milchprodukte sind da aus verschiedensten Gründen, brauchen wir es auch nicht zu lange erklären, aber aus verschiedenen Gründen sind die meistens da noch integriert. Aber auf jeden Fall keine Eier, kein Fleisch.
Darf ich da ganz kurz zwischenfragen? Aber Milch per se ist ja eigentlich Diebesgut.
Absolut. Also das ist ja auch, deswegen sage ich, dass der Hinduismus und Yoga sind natürlich jetzt nicht das Gleiche. Und das ist natürlich auch wie im Christentum auch. Ich meine, da steht natürlich auch, du sollst nicht töten. Und kein Christ ist nicht, das können wir jetzt nicht sagen, aber wenige christliche Kirchen propagieren jetzt vegetarisch zu sein, obwohl das da eigentlich steht. Das heißt, diese Prinzipien werden dann oft nur auf die menschlichen Tiere beschränkt. Und ich nehme mal an, dass das da eben auch so passiert ist. Und Kühe gelten als sehr heilige Wesen in Indien. Trotzdem werden die manchmal leider sehr, sehr schlecht behandelt. Also das ist dann auch wieder so eine Diskrepanz. Und da gibt es dann eben so Optionen, habe ich auch schon gesehen, dass dann 2 Zitzen von der Kuh werden also für die Milch für die Menschen benutzt. Eine Zitze für die Kälber und eine Zitze für das Göttliche zum Beispiel. Ich meine, das Kalb wird jetzt auch nicht wissen, an welche Zitze es soll, aber so in der Theorie. Und so gibt es eben da so Modelle, die sind aber auch wieder so ein bisschen wie unsere Biohöfe, sage ich jetzt mal, die Ausnahme. Also die meiste Milch auch in Indien kommt von leider sehr, sehr schlimmen Haltungen. Also, du hast völlig recht. Genau aus dem Grund hat die Gründerin unserer Methode und meine Lehrerin Sharon Gannon irgendwann gesagt, Moment mal, Ahimsa, nicht stehlen und so weiter, nicht sexuell zu manipulieren, geht nur mit einem wirklich veganen Lifestyle als Yoga-Praxis. Und das ist zumindest meines Wissens nach so der erste Vorschlag im Yoga-Bereich, dass es eben vegan ist. Das ist eben nicht so verbreitet und deswegen war deine Freundin dann eben auf einem Event, wo das überhaupt nicht Teil gewesen ist. Und das ist eher das Normale. Also ich glaube, vegetarisch ist wahrscheinlich schon jetzt häufiger der Fall, aber ich bin oft auf Yoga-Konferenzen oder so und dann gibt es diese Facilitator-Dinner und dann bestellt sich da jemand eine Salami-Pizza. Also für mich ist es auch so komisch, weil ich halt auch in dieser Bubble natürlich lebe, dass ich dann völlig geschockt bin. Obwohl natürlich, müssen wir ja auch zugestehen, die allermeisten Menschen leider Fleisch essen und das ganz normal ist. Und so sehe ich es dann immer wieder als guten Reminder, wie wichtig die weitere Arbeit noch ist.
Ja. Wie siehst du das aus der spirituellen Sicht, dass Menschen überhaupt eigentlich wieder ihrer Werte, also Gewalt, Töten etc. pp., trotzdem einfach in der Lage sind, in den Supermarkt zu gehen, Salami zu kaufen, Käse, Wurst, Eier und so weiter und so fort. Wieso machen das Menschen?
Ich glaube, dass es eine Fähigkeit in uns ist, Dinge voneinander abzuspalten, was wir dann ja auch, wir haben uns ja beide bei Maya Nova kennengelernt und da auch zum Beispiel in der Arbeit mit so inneren Anteilen oder traumatisierten Anteilen, die wir auch wunderbar abspalten können, können wir das offensichtlich auch mit anderen Dingen und können uns das dann für einen Anteil in uns so einsortieren, dass das jetzt in Ordnung ist oder nicht mal in Ordnung, sondern wir können es so irgendwie mitnehmen, weil das ja oft auch konditioniertes, gelerntes Verhalten ist. Also ich habe ja früher auch Fleisch gegessen und Milch getrunken und Eier gegessen und glaube, dass das vielen Menschen so geht und weil das eben das Bild ist, was wir um uns herum sehen. Das heißt, wir haben so viele Einflüsse von außen, dass die sich manchmal so anhäufen, dass wir denken, okay, vielleicht sind das doch die richtigen. Also vielleicht ist das doch der richtige Weg, dass ich Fleisch esse oder dass ich Eier esse oder dass ich Milch trinken muss, während die eigene innere Stimme ist dann halt nur ein kleines Ding. Und aber 10.000 andere Stimmen von außen sagen vermeintlich was anderes. Und ich glaube, deswegen ist das nicht leicht. Und ich übe mich dann immer in großem Mitgefühl, also weil ich einfach für mich auch weiß, ich habe da gerade einen Podcast zu aufgenommen, ich glaube, der ist noch gar nicht draußen, mit dem Titel, du bist irgendwie gar kein richtiger Veganer, weil sich einzugestehen, dass es vielleicht auch nicht 100% geht und auch sich einzugestehen, dass man es für sich selber nicht immer 100% schafft. Und da mag ich, habe ich jetzt den Vorteil, dass wir es als Yoga-Übung machen und ich vergleiche es immer mit, ich übe einen Handstand, der geht halt auch nicht immer gleich gut. Das heißt, ich gebe mein Bestes, so wenig Leid wie möglich zu erzeugen. Und ich glaube, das nimmt mir den Druck und es nimmt auch anderen Leuten den Druck und dann wird es oft eigentlich besser. Also dann gelingt es viel, viel besser, als wenn man zu zwanghaft das probiert und eben anarbeitet, wie du gerade sagst, gegen irgendwelche Stimmen von außen oder innen, wenn man es gegen die Leute machen will oder gegen sich selbst.
Und wie würdest du das beurteilen? Nochmal wieder aus dieser, ich sag mal jetzt auch vielleicht traumatherapeutischen Sicht. Du bist ja auch Arzt, das darf ich jetzt einfach mal so sagen. Wenn wir doch immer diesen einen Anteil in uns, diese innere Stimme, das ist ja irgendwie was, was uns ja von klein auf gegeben ist und was ja auch irgendwie eine Wahrheit ist. Also es ist ja ein Kern von uns. Wenn wir uns da doch aber immer wieder übergehen, weil die Stimmen im Außen lauter sind, ist es nicht total übergriffig uns selbst gegenüber, wenn wir dann eine andere Entscheidung treffen als die, die wir eigentlich im Herzen fühlen?
Ja. Ja und nein. Also meine Ansicht zu dieser Idee von Intuition oder so innerer Stimme ist wirklich in der letzten Zeit auch, ich viel auch mit Niklas drüber gesprochen, so ein bisschen differenzierter geworden, weil ich glaube, wir können auch Gefahr laufen, dass wir so eine innere Stimme als das Wahre bezeichnen, obwohl das auch einfach nur so eine innere Stimme ist, wie vielleicht eine andere innere Stimme, die was völlig anderes sagen würde. Oder so, ich habe das intuitiv entschieden oder so. Und uns das so ein bisschen als, ja, Begründung nehmen auch für Dinge. Also, weil ich glaube, da liegt auch so ein bisschen eine Gefahr drin. Nicht jetzt nur beim Veganismus, sondern allgemein. Wenn wir dann auch damit begründen, warum wir jetzt jemanden, weiß ich nicht, den rufen wir nicht mal an, weil unsere innere Stimme das so gesagt hat, zum Beispiel. Oder wir sagen irgendwas Blödes zu jemandem, weil unsere innere Stimme das gesagt hat. Und ich glaube, dass man da sehr achtsam sein darf, was das damit wirklich auf sich hat und woher das kommt. Und alle diese Teile, und das mag ich ja so an dem Ansatz von Maya, zusammenzubringen. Also den Teil, der übergehen will, den Teil, der irgendwas anderes sagt, dass wir uns die Chance geben, dass die alle zu Wort kommen können und nicht versuchen, einen zu verdrängen, der vermeintlich falsch ist, nur weil er uns nicht so gut gefällt oder weil er unserer Bubble-Community nicht so gut gefällt. Und ich glaube, damit wird's, ich finde es einfach viel spannender auch. Sonst geht man irgendwie von einem Extrem, ich habe jeden Tag ein Stück Fleisch auf dem Grill, zu ich verabscheue alle, die Fleisch essen. Dann bin ich, glaube ich, nur von einem ins andere gerutscht. Es hört sich nur vermeintlich besser an und vielleicht ist auch noch ein bisschen gesünder und vielleicht auch ein bisschen besser für die Welt. Und auch noch besser für die Tiere. Aber die Frage ist, ist es in mir drin wirklich was anderes? Oder habe ich es nur ersetzt?
Wenn du sagst, nach dem Ansatz von Maya zum Beispiel auch, finde ich sehr spannend, dass du es nochmal so auf den Punkt bringst, alle Anteile zusammenzubringen, ist es etwas, wo du sagst, okay, es hat was mit Abspaltung, Aufspaltung, Trennung zu tun und es geht darum, etwas wieder ganz zu bekommen, etwas zu heilen und dass wir dann andere Entscheidungen treffen, wenn wir heil sind?
Ja, ich glaube, und das ist ja auch ein Yoga-Ansatz, Dinge zuerst mal isoliert anzugucken, finde ich sehr hilfreich. Also auch in der Körperpraxis, wenn ich den Leuten sage, jetzt guck erstmal, was dein Arm macht und dein Bein macht und dein Kopf macht. Und dann versuche ich aber auch alles zusammenzubringen und den Körper als Ganzes wieder wahrnehmen zu können mit seinem Atem, mit den Gedanken, mit den Emotionen und alles, was dazu gehört. Und so bei diesen Anteilen auch, sich ruhig mal die Zeit zu nehmen, einzelne Dinge anzugucken oder anzuhören oder an eigene Stimmen aufzuschreiben und dann zu schauen, wie können die wieder zueinander finden. Ich glaube aber, das ist jetzt die Yoga-Sicht dazu, dass das nie auseinander war. Also es ist schon immer zusammen gewesen, nur irgendwie haben wir das vergessen oder irgendwie verlernt, dass es zusammen ist und dass es in uns drin diesen heilen Teil schon immer gibt. Also wir müssen ihn gar nicht machen und wir müssen ihn eigentlich auch gar nicht heilen. Ein Zitat meiner Lehrerin, was ich so gern mag, ist, dass es keine Yoga-Praktiken gibt, die Erleuchtung irgendwie hervorrufen, sondern dass wir nur lernen können, die Dinge loszulassen, die uns daran hindern, zu sehen und zu fühlen, dass wir eigentlich schon heil, erleuchtet, ganz und vollständig sein können.
Ist es ein Erinnern?
Ja, ich mag erinnern. Ich mag im Englischen vor allem das Wort erinnern, remember, weil es diese Idee von wieder ein Member werden, also wieder ein Teil von etwas zu werden, weil genau das beinhaltet, dass es eben nie weg war, sondern immer noch da ist, nur irgendwie kriegen wir es nicht mehr auf die Reihe.
Voll schön. Ja, total schön. Habe ich so auch noch nie gesehen, aber das nehme ich jetzt auch auf jeden Fall für mich mit. Was hat uns vergessen lassen?
Was hat uns vergessen lassen? Also zwei Antworten. Einmal die Yoga-Antwort, weil wir ein bisschen über Yoga-Philosophie gesprochen haben, wäre die Idee von Karma, also die Idee von, dass wir irgendwas machen und es hat irgendeinen Effekt über mehrere Leben. Und wenn ich mehrere Leben sage, dann vielleicht auch Tausende. Also das heißt, wir wünschen uns ja immer, okay, ich mache jetzt was und morgen wird es alles besser. In der Idee von Karma, die übrigens sehr unemotional ist, kann das auch bedeuten, ich mache jetzt was und in tausend Leben kommt dann mal wieder irgendwas zurück. Also unser Zeitverständnis und das Zeitverständnis von solchen Philosophien ist, glaube ich, manchmal sehr unterschiedlich. Kennen wir auch von den Hunden, ja, die auch immer alles schnell machen sollen und innerhalb von einer Sekunde sich hinsetzen sollen, zu uns kommen sollen. Und da auch da ist das Zeitgefühl ja oft sehr unterschiedlich und sehr anders. Und der zweite Teil einfach, wenn wir jetzt sagen, okay, mehrere Leben wissen wir nicht so genau, aber wir sind jetzt in diesem einen, dann glaube ich schon, dass wenn wir auf die Welt kommen, dass dann die Nähe zu diesem Ganzen und Vollkommenen da ist und dann erst im Laufe der ersten 2, 3, 4, 5, 6, 7 Jahre wir anfangen, mit einem anderen Teil in uns anzupassen an die Welt. Und das sieht man ja auch ganz schön, habe ich neulich gelesen, dass, ich weiß nicht mehr genau das Alter, aber mit 2 oder 3 Jahren, dass die Kinder oft gar nicht sagen, ich habe Hunger, sondern wenn das Kind jetzt Luise heißt, dann sagt es vielleicht, Luise hat Hunger. Also es gibt da immer noch so einen Unterschied zwischen dem wahren Ich und der dann erlernten Person, könnte man vielleicht sagen. Sicher sagen, gibt es jetzt irgendwelche Forscher, die da ganz andere Theorien zu haben, aber ich finde das jetzt ein schönes Beispiel oder dass Kinder sich nicht im Spiegel immer gleich erkennen, ja, weil sie sich noch nicht identifizieren mit dem Äußeren. Und ich glaube, dass das so einfach passiert und glaube aber, dass es nichts Schlimmes ist, sondern dass uns das dann eigentlich diese tolle Chance gibt, okay, jetzt bin ich dahin gekommen, habe mich wunderbar angepasst, wie komme ich jetzt wieder zurück? Also wie kann ich sozusagen den Weg zurückgehen? Und ich sehe das als großes Abenteuer und finde das wirklich richtig spannend. Leider bleiben manche Leute stehen und sagen, oh, jetzt habe ich mich angepasst, alles schiefgelaufen in der Kindheit. Aber irgendwie glaube ich, wäre es ja auch sonst ein bisschen langweilig.
Es ist so schön, wie du das immer das Leben so als wirklich als Abenteuer begreifst und sagst, naja, es wäre langweilig, weil das immer alles so glatt liefe und diese ganzen Herausforderungen, es sind ja eigentlich so, ja, Lebensherausforderungen, wirklich auch als Challenge siehst und da immer so charmant bei lächelst. Das hat mich ja an dir immer schon fasziniert, dein Humor.
Ich möchte sagen, es gelingt mir nicht immer. Also es gibt Momente, da gelingt es mir vielleicht erst später, sagen wir mal so. Und da würde ich auch gerne alle zu ermuntern. Also nur weil man in dem Moment manchmal was nicht als tolle Herausforderung sehen kann, vielleicht klappt es dann eine Woche später oder ein Jahr später, dass man da nochmal neu drauf guckt.
Ja, auf jeden Fall. Also man sagt ja auch, ne, du lebst das Leben vorwärts, verstehen tust es rückwärts. Und das ist ja im Prinzip genau das Gleiche, dass du diese ganzen Geschenke meistens erst im Nachhinein erkennst und dann auch wahrnimmst, wie hat dich das wachsen lassen. Ja, also es ist ja die beste Persönlichkeitsentwicklung, die wir da for free bekommen, wenn wir einfach losmarschieren und das Leben leben mit all den Herausforderungen. Ne? Ja.
Absolut.
Und nochmal eine Sache, du hast die Hunde auch gerade angesprochen und das war ja auch so unsere Schnittstelle. Was ich ganz witzig fand, ich habe ja dann das erste Mal deinen Instagram-Account gesehen, du hast uns angeschrieben und gesagt, so, oh, wir sehen uns gleich auf einem Seminar, ihr will, ne? Und so weiter und so fort. Das fand ich ganz witzig. Und dann habe ich immer noch gedacht, so, Down Dog Berlin, aha, das ist so ein Hundetyp wahrscheinlich mit so einer Hundeschule, habe ich so gedacht, ne? Down Dog, soll der jetzt Sitz machen oder was? Was ich dann geschnallt habe. Es hat aber echt gedauert, weil das mit dem Yoga und dann fiel mir das wieder ein, da gibt's doch diese eine Figur, diese herabschauende Hund. Und dann habe ich es erst geschnallt, weil ich mal dachte, was hat denn jetzt die Hundeschule mit dem Yoga zu tun? Oh, herrlich. Aber du hast ja auch gesagt, dass es die Menschen wollen diese schnelle Lösung, auch für den Hund. Ja, und du hast ja auch eine Weile mit Hund-Mensch gearbeitet, auch in diesem Zusammenhang, ich nenne es jetzt mal der Bewusstseinslehre. Wie du hast es ja auf vielen Wegen gemacht, aber auch mal mit den Hunden. Kannst du uns da mal so ein bisschen ganz kurz so mit reinnehmen, was so da deine Essenz draus ist? Weil du machst das ja auch jetzt nicht mehr.
Ja, ich mache es nicht mehr, was wirklich eher so strukturelle und Zeitgründe hatte. Also weil ich einfach meinen Fokus so sehr auf die Yoga-Sache gelegt habe, dass ich gemerkt habe, okay, um mich da wirklich wohlzufühlen, müsste ich es öfter machen, müsste einfach mit viel mehr Menschen arbeiten. Und so eine Einzelbetreuung nimmt natürlich sehr viel Zeit in Anspruch. Ne? Man fährt meistens zu den Leuten hin, weil die mit ihrem Hund irgendwas haben. Und dann guckt man sich das an und dann sind wir schnell irgendwie 2-3 Stunden vorbei. Und das neben dem Unternehmen zu machen, wirkte einfach sehr, sehr reingepresst für mich. Und ich habe dann gemerkt, dass ich natürlich auch durch Gruppen, sage ich ja oft auch in Podcasts, dass ich nicht so ein großer Fan von Einzelarbeit bin, weil ich aber auch merke, dass ich in Gruppen natürlich viel mehr Menschen erreichen kann in der kürzeren Zeit. Und in der Zeit, wo ich das aber gemacht habe, habe ich auch, ich war natürlich darauf vorbereitet durch die Ausbildungen bei Maya, dass der Mensch dahinter oder die Menschen dahinter die wichtigere Anlaufstelle eigentlich sind und habe aber auch gemerkt, dass das bei den Menschen eben nicht klar ist und dass es dann eben eigentlich erstmal diesen Weg braucht, okay, wie können wir das jetzt erstmal switchen, dass die Leute dahinter denken, okay, irgendwie bin ich ja auch involviert in dieses System. Und ich glaube, damals, als ich angefangen habe, bin ich manchmal zu schnell aufgesprungen auf diese Idee der Menschen, den Hund erstmal richtig zu machen, dass der eben nicht mehr an der Leine zieht und so weiter, was dann ja auch funktioniert, aber was dann oft eben gar keinen langanhaltenden Effekt, glaube ich, hatte. Und habe dann erst im Nachhinein dann auch später gemerkt, dass da vielleicht andere Ansätze sinnvoller gewesen wären. Aber so ist es halt. Also wir haben ja alle Lernkurven, die dabei vorkommen. Und ja, ich mag die Ansätze, die dahinter stehen, immer noch wahnsinnig gern. Und alle, die Hunde haben, versuche ich irgendwie dahin zu lenken, sich über Sitz, Platz, Fuß mal damit zu beschäftigen und dann vielleicht auch noch einen anderen Zugang zu sich vor allem zu finden, über den Hund als Hilfsmittel oder als äußere Stütze.
Das ist ja auch eine Form des Erinnerns, ne? Da geht's ja los. Der Hund erinnert uns ja daran, was dann halt nicht funktioniert und ist ja der Spiegel von unserem Selbst, unserer Seele, dem, wie wir uns ausdrücken. Und das ist natürlich meistens ziemlich konträr mit dem, was so gesellschaftstauglich ist, sag ich mal. Ne?
Absolut, absolut. Und das wird umso herausfordernder, umso unangepasster das Verhalten des Hundes ist, wie meiner, der also ja gar keinen Besuch hier bei mir zu Hause duldet. Und ja, dann kann man sich da auf vielerlei Weise mit auseinandersetzen, wie das dazu kommt. Und natürlich ist es auch immer, ich glaube, es ist auch wichtig für alle Leute, die jetzt noch nicht so viel mit Hunden gearbeitet haben. Es gibt natürlich auch immer einen Anteil vom Hund. Also es ist jetzt nicht nur alles der Mensch, aber es kommt eben alles zusammen. Und dann, das macht es natürlich dann manchmal auch etwas komplexer. Also die Herkunft vom Hund, natürlich auch manche Rassen haben eben vielleicht ein paar Tendenzen, die die anderen irgendwie nicht haben und was die Hunde alle so erlebt haben und gemacht haben und was wir erlebt haben und gemacht haben. Und wenn das alles zusammenkommt, da gibt's halt viel anzugucken
und
viel zu erinnern.
Viel zu erinnern, weil sonst wäre es ja auch langweilig, ne?
Ja.
Da ist es es wieder. Das ist es auch da wieder. Ich glaube, das ist da den Druck rauszunehmen und zu sagen, okay, da ist irgendwo ein Geschenk, ich mache mich auf den Weg und all das kann es halt sein. Das ist so schön. Ja, noch eine Sache, die finde ich halt auch sehr, sehr spannend. Wir haben uns ja gleich super verstanden und so. Und ich liebe ja auch deine Herangehensweise unternehmerisch, weil du bist ja, ich sag's jetzt mal ganz salopp, so ein Vollspiri. Und gleichzeitig erlaubst du dir aber eben auch diese Fülle, dieses Geben, dieses Nehmen, dass es dir gut geht, gute Qualität, gutes Essen, Urlaube, ich sag mal nachhaltigen Konsum. Du bist ja auch sehr bewusst in dem, was du kaufst und wie du kaufst, aber du gönnst dir halt eben auch was. Also dieses ganze Thema Geld, Unternehmertum und so, das ist ja ganz häufig so, dass viele Menschen, vielleicht auch der ein oder andere, der jetzt hier zuhört oder zuschaut, dass der sagt so, ja, ich bin auch Yogalehrer und aber eigentlich kann man damit ja gar nicht so gut Geld verdienen und eigentlich so richtig ein Job ist es nicht und ich muss nebenbei noch dies oder das machen und so. Du hast es jetzt ja aber geschafft. Was hast du anders gemacht als viele andere, die eben diesen definitiv nicht konservativen Weg gegangen sind und bist trotzdem so krass erfolgreich. Also dir geht's ja wirklich gut.
Ja, also erstmal glaube ich, dass das schon sehr selten ist. Also ich kann es natürlich jetzt nur aus der Yoga-Branche sagen, oder da kann ich es am besten sagen, dass da das Thema Geld oft ein Tabuthema ist, bestimmt auch in ganz anderen Bereichen, aber da vielleicht manchmal noch vermehrter als jetzt zum Beispiel bei Leuten, die irgendwie in der Bank arbeiten oder so Unternehmensberater sind. Da ist es vielleicht nicht ganz so krass. Und meine Idee war immer schon, dass ich so viel Geld verdienen möchte, dass ich das mir leisten kann, was ich mir leisten möchte. Unabhängig jetzt mal vom Job. Und das habe ich dann auch nie aufgegeben. Also ich habe da überhaupt gar nicht dran gezweifelt, dass wenn ich ein Yoga-Studio aufmache, wo auch noch andere Menschen arbeiten, dass ich natürlich gucken muss, wie ist da jetzt der Businessplan? Und wie viele Leute brauchen wir? Wie viel Geld können wir den Leuten bezahlen? Was können wir sonst noch so ausgeben? Und so weiter. Also ich liebe Zahlen, das hilft natürlich, aber ich liebe das auch, mir genau anzugucken, wie kann das erfolgreich werden und habe zum Thema Geld eine wahnsinnig positive Einstellung. Also ich gebe es unglaublich gerne aus und ich verdiene es auch unglaublich gerne. Und das, glaube ich, hilft. Also weil ich dann auch die Arbeit anderer wertschätzen kann. Also ich bin da auch nicht knauserig und irgendwie geizig, sondern wenn ich was gut finde, dann gebe ich das Geld auch dafür sehr, sehr gerne aus. Und ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt, weil ich merke oft, dass Menschen sagen, oh, das ist alles zu teuer und so weiter. Und sich die Frage zu stellen, woher kommt das eigentlich? Natürlich kann man sagen, okay, ich habe jetzt einfach nur 100 € auf dem Konto, kann ich jetzt nicht für 1.000 Euro eine Ausbildung machen. Das ist ja auch wahnsinnig wichtig, dieses realistisch einzuschätzen. Nur zu fragen, woher kommt das Gefühl, dass es zu teuer ist? Also nicht, ich habe das Geld nicht, sondern es ist es nicht wert. Und ich glaube, dass das oft mit einer fehlenden Wertschätzung für uns selber einhergeht, die wir dann projizieren auf die anderen und denken, okay, also wenn ich das Geld nicht habe, ich bin es mir nicht wert, dann sollen die anderen bitteschön sich das auch nicht wert sein. Und deswegen können die jetzt auch nicht irgendwie Geld verlangen. Und da glaube ich, und da leistet ihr ja auch wahnsinnig viel und tragt viel dazu bei, dass Menschen wieder anfangen, einfach ein gutes Verhältnis zu Geld haben zu dürfen. Ich bin ja persönlich, weiß nicht, wie es dir geht, auch kein Fan von diesem Energieausgleich Sting. Also für mich ist es einfach, okay, ich habe jetzt hier das Geld und das kostet jetzt 2.000 Euro und so ist der Preis. Und da versuche ich das gar nicht schön zu reden oder irgendwie versuchen, wieder das so aufzuweichen mit der Sorge, dass vielleicht die andere Person sich da irgendwie getriggert fühlt, sondern ich glaube, dass da die Transparenz für mich in meinem Leben einen schnelleren Effekt hat, dass alle Seiten wieder ein besseres Verhältnis zu Geld haben. Also ich glaube, ich habe nichts anders gemacht, sondern ich habe mir nur von Anfang an erlaubt, dass Geld dabei ist und ein Teil von dem Ganzen. Und lerne jetzt gerade, wir machen seit einem halben Jahr so eine Consultancy, die nur Boutique-Studios betreuen auf der ganzen Welt. Und das ist wirklich unglaublich. Also ich dachte immer schon, dass ich ein gutes Businessverständnis habe, aber merke jetzt, es geht noch einiges mehr und freue mich da aber richtig drauf, jetzt da einfach noch mal ein paar Schritte zu machen, weil nach 10 Jahren im Business passieren auch einfach so Routinen und Sachen, die man nicht mehr die ich nicht mehr angeguckt habe. Und freue mich da jetzt wirklich nochmal ein Upgrade auch zu bekommen und finde das wieder als eine sehr spannende Aufgabe, das irgendwie anzugehen.
Ja, es ist mega cool. Kannst du noch mal ganz kurz sagen, was ist ein Boutique-Studio? Also ich habe eine Idee davon, aber.
Studio, Pilates-Studio, Tai-Chi-Studio, also alles so kleine Studios, die Kurse anbieten, sage ich jetzt mal, und kein großes Gym sind.
Aha, guck mal, ich habe noch gedacht, so wieder, ne? Boutique-Studio, ach, wie schön, da hat er das. Und dann kann man da noch was Schönes kaufen. So eine schöne Yogamatte, ein bisschen Shishi, ein paar Steinchen.
So wie Boutique-Hotels, die sind ja auch meistens eher kleiner und jetzt keine große internationale Kette, weißt du? So. Und da gibt es diesen Begriff Boutique-Studios. Warum auch
Wieder
immer.
was gelernt. Aber wäre auch schön. Kann man bei euch was kaufen?
Bei uns kann man was kaufen, allerdings machen das wenige Leute. Die meisten, die was kaufen, sind Leute, die von außerhalb kommen. So als Souvenir oder so, weißt du? Weil ich glaube, ich kenne das auch, wenn man regelmäßig in ein Yoga-Studio geht und alle 2 Tage da ist, dann sieht man da gar nicht mehr die Boutique. Also man geht halt rein, geht in seine Yoga-Klasse und dann geht man wieder. Weil man kann ja jetzt nicht jedes Mal da anfangen zu shoppen.
So wie ich. Ich habe gedacht, oh nee, der Sport ist mir zu anstrengend, aber die schönen Steinchen nehme ich mit.
Genau.
Sehr, sehr schön. Ja, was würdest du denn den Menschen ganz konkret raten? Oder gibst du vielleicht so drei coole Nuggets, wo du sagst, okay, pass auf, wenn du in dem Bereich Spiritualität, Bewusstsein oder jetzt auch ganz konkret vielleicht Yogalehrer bist und das wirklich. Dass da wirklich was bei rumkommt, also dass die Leute wirklich davon leben können, dass sie davon gut leben können, ja, dass es halt genauso cool läuft wie bei dir. Was würdest du denn mitgeben?
Also unbedingt würde ich immer allen dazu raten, das erst nebenberuflich zu machen. Also, dass es noch irgendeine andere Geldquelle gibt. Sei es ein anderer Job, sei es von mir aus auch die Familie, sei es von mir aus die Leute, mit denen ihr zusammenlebt, aber dass es irgendeinen Backup gibt, dass man zunächst mal ohne Druck das beginnen kann. Und ich glaube, gerade bei so spirituellen Begleitungen ist es auch wertvoll, dass man nicht unter dem Druck steht. Ich muss jetzt noch 10 Stunden mehr unterrichten, damit ich genug Geld habe, weil ich glaube, dass dann die Qualität des Unterrichts wahnsinnig darunter leiden kann. Und zusätzlich natürlich seinen Wert zu bestimmen, wenn man so einzelne Kurse gibt. Nur auch da muss ich leider einen kleinen Disclaimer machen, weil ich kriege es natürlich jetzt auch manchmal mit. Leute machen eine 3-Wochen-Ausbildung und dann kommen die sagen, ja, also ich bin mir aber 200 € die Stunde wert. Da sage ich, das ist sehr schön, nur das kann, glaube ich, kein Studio abbilden, dir jetzt 200 € zu geben, wenn nur 3 Leute in die Klasse kommen. Also sich auch bewusst zu machen, dass die Yoga-Studios, in denen ihr dann unterrichtet, ja auch ein Unternehmen sind und die müssen auch irgendwie gucken, dass sie das Ding am Laufen halten. Also es ist leider nicht so, dass ein Yoga-Studio unlimited Funds hat und allen so viel bezahlen kann, wie wir das vielleicht gerne hätten. Was dann auch wieder daran liegt, dass die SchülerInnen nicht gewohnt sind, mehr zu bezahlen. Ich sag nur mal, so ein Unlimited Pass in Deutschland kostet vielleicht 100 € im Monat, in Amerika gern 200, $250 pro Monat. Also wir haben da einfach so ein klein niedriges Geldniveau, dass man das im Auge behalten muss. Also ja, Wert bestimmen gut, aber nicht die Realität aus den Augen verlieren. Und als nächsten Schritt, wenn ihr dann etwas Eigenes aufmachen wollt, dann finde ich es wahnsinnig wichtig, nicht einfach was aufmachen, sondern sich so lange Zeit lassen, bis ihr alles aufgeschrieben habt. Bitte viele Excel-Tabellen machen, Businesspläne machen, genau ausrechnen, wie viele Leute müssen in jede Klasse kommen, was kostet jedes einzelne Ding, Toilettenpapier, Saubermachmittel, Telefon, Audioanlage, GEMA-Gebühren, Versicherung. Alles, alles, alles aufschreiben und nicht blauäugig da reinschlittern. Und wenn ihr merkt, oh, ich bin spirituell wahnsinnig weit, ich kann super unterrichten, aber ich schaff's mit den Zahlen einfach nicht, ich habe keine Ahnung, unbedingt jemanden dazu holen. Das sehe ich leider am häufigsten. Also, dass Menschen einfach keine Lust haben oder es nicht verstehen, es ist nicht ihre Expertise. Sie machen dann trotzdem Unternehmen auf und meistens geht das dann leider wirklich schief. Was schade ist, was hat nichts mit ihrer Expertise als Yogalehrerin zu tun.
Ja, es ist ja ganz häufig so, ne, dass die Menschen diesen Apparat dahinter überhaupt nicht auf dem Schirm haben. Und das ist spannend, was du gerade gesagt hast, weil ich im ersten Moment habe ich so gedacht, krass, das ist ein bisschen wie in der Gastro, ne? Also die Leute kommen, du bist ja quasi Host und die machen und tun da. kriegen vielleicht sogar noch irgendwie ein Yogi-Tee oder ein Matcha-Latte oder irgendwas, weißt du? Also auch das, es ist ja im Prinzip genau das Gleiche, ne? Und du musst halt da einfach rundum gucken, ne? Bis zum Klopapier.
Absolut. Also zusammenfassend Hilfe holen, das ist eigentlich immer gut, ein guter Rat. Nicht sich zu scheuen, auch Hilfe zu holen. Excel-Tabellen machen und seinen Wert kennen und gleichzeitig die realistischen Dinge im Auge behalten. Also auch sich zu erlauben, zu investieren im Sinne von, ich investiere jetzt erstmal ein Jahr und unterrichte vielleicht für ein bisschen weniger Geld und sammle Erfahrung. Weil ich glaube, wir dürfen nicht vergessen, egal wie lang Yoga-Lehrerausbildungen sind, sie sind doch meistens kurz. Und wir können einfach nicht erwarten, dass wir dann einen Stundensatz von 400 Euro haben, wenn wir mal gerade 3-4 Wochen unsere Yoga-Lehrerausbildung gemacht haben. Also wir können das erwarten, aber es wird meistens nicht funktionieren. Und ich glaube, das ist auch nicht geschickt, sich gleich so hoch einzustufen, weil man sich dann selber auch sehr unter Druck setzt, glaube ich, was man da so leisten möchte vielleicht. Also nehmt euch Zeit, Erfahrung zu sammeln. Die Leute wollen immer gleich 50 Leute in den Stunden haben. Also als wir unser Studio aufgemacht haben, kamen da 0 bis 3 Leute und manchmal eben, wie gesagt, keiner. Dann bereitest du alles vor, keiner kommt und dann stehst du eben da. Und ich habe zu dem Zeitpunkt schon fast 10 Jahre unterrichtet. Das heißt, trotz der Bekanntheit hat das nicht funktioniert. Also da hat es nicht gleich funktioniert, das wusste ich aber. Und wir haben uns eben 1 Jahr Zeit genommen, das wirklich nach und nach aufzubauen. Also Zeit braucht es, haben wir heute schon häufiger gesagt.
Was hast du denn in der Zeit gemacht? Also jetzt ist die Bude ja bei dir bumsvoll, ne? Also wie hast du das gemacht? Wenn da jetzt irgendwie erst 10 Leute waren und auf einmal, also das ist ja, ich sehe das bei dir immer, hunderte Leute sitzen da. Also wie hast du das denn jetzt hingekriegt?
Ja, also wir haben auch jetzt noch Stunden, wo manchmal nur 8 Leute kommen und manchmal Stunden, wo 60 Leute kommen. Also es bleibt immer so. Was habe ich gemacht? Immer dranbleiben, nicht aufgeben. Und vor allem, wenn ihr selber so einen Laden aufmacht, sehr, sehr viel selber da sein. Also es ist einfach ein Personengeschäft auch. Das heißt, die Menschen möchten dann schon bestimmte Yoga-Lehrende, zu denen sie gehen. Und das ist, glaube ich, wahnsinnig wichtig. Also dass man erstmal sich aufhängt, selber an sich das aufhängt und dann möglichst schnell die anderen Yoga-Lehrenden oder Mitarbeitenden, die ihr habt, in den Vordergrund zu rücken. Also dass es eben dann nicht mehr abhängig ist von einer Person und dann fahrt ihr 3 Wochen in Urlaub und alles bricht zusammen. Mhm. Also es braucht dann eben auch das Team, was das halten kann. Und das geht nur, indem man die Leute empowert und in den Vordergrund rückt und ihre Expertise in Spotlight rückt und nicht nur einen selber. Im Gegenteil, also ich bin der Meinung, in unserem Studio wissen viele Leute nicht mal, dass mir das Studio gehört. Das ist vielleicht auch ein bisschen extrem von uns ausgeführt und könnte man vielleicht auch mal ein bisschen verändern. Aber das hat eben dazu geführt, dass ganz viele andere Yoga-Lehrende bei uns wahnsinnig populär geworden sind und dadurch dann einfach sehr viele Menschen in deren Stunden gehen und eben nicht nur in meine.
Was ja auch eigentlich ultra clever ist, weil ich meine, was Besseres kannst du ja unternehmerisch gar nicht machen. Du stellst andere in den Vordergrund. Kannst dich dann wunderbar rausnehmen, ja, bist dann im Urlaub, machst dies, das, jenes. Ich sehe da auch immer in deinen Stories und so, bist ja ständig unterwegs. Was macht er denn jetzt schon wieder in China? Der war doch jetzt gerade irgendwie in Spanien oder so. Ja, also ständig unterwegs. Und gleichzeitig ist es ja auch so, dass die Leute, die dann ja so eine Bühne, sag ich jetzt mal, bekommen, ja, so, die wollen ja auch nicht mehr gehen. Also die bleiben dann ja auch, ne? Also es ist ja voll schön eigentlich und Win-Win für alle. Und bei dir läuft's, der Laden ist voll und das ist ja auch total schön, wenn die Kunden dann ja auch so ein Meet and Greet jedes Mal haben. Das ist ja jedes Mal so ein Happening, auch wenn die bei euch dann da den Unterricht bekommen, ne?
Ich hoffe, ja. Und das ist ja auch das Schöne, ne? Dass das so ein, gibt ja so diese Theorie oder dieses Prinzip jetzt von so Third Places, habe ich jetzt auch erst wieder, oder ja, Third Spaces, glaube ich, gelernt von Unternehmen. Also dass zum Beispiel wenn wir jetzt noch einen Kaffee hätten, haben wir jetzt nicht, ne? Aber zum Beispiel, dass es sozusagen noch so einen dritten Ort gibt zwischen dem Privatleben und dem Yoga-Raum und dann gibt es noch was anderes, wo die Leute sich treffen können, obwohl es gar nicht so richtig mit dem eigentlichen Business zu tun hat. Das versuchen wir natürlich trotzdem irgendwie zu erzeugen, dass Menschen sich da kennenlernen können, dass die sich auch untereinander anfangen zu unterhalten und wirklich ein Community-Gefühl entsteht. Das ist gerade so präsent, weil das unsere fürs nächste Jahr oder die nächsten 12 Monate so auf unserer Agenda steht. Wie können wir das von unserer Seite fördern? Weil das wird sehr, sehr oft gewünscht. Wie können wir aber auch educaten darüber, was man reingeben muss? Also wenn ich eine Community will, als Yogaschüler, der in ein Yoga-Studio geht, muss ich auch wissen, dass ich auch einen Teil dazu beitragen muss. Weil der Space kann noch so toll sein. Es braucht auch die Community-Members, die sich einbringen. Sonst kann eine Community nicht funktionieren. Und das ist eigentlich wieder ein schöner, führt uns so ein bisschen zum Anfang zurück, auch vegan sein und die politische Ebene dahinter. Wir können nicht nur warten, dass es irgendwie große strukturelle Änderungen gibt. Ja, die sind auch toll, irgendwie Erhöhung des Preises von Fleisch und Milch und so weiter, sondern wir müssen auch unseren eigenen Teil dazu beitragen von unserer Seite, damit es dann von allen Seiten hoffentlich zu einer Veränderung führen kann.
Ja, sehr schön. Das war jetzt schon fast ein richtig schönes Schlusswort. Und ich hätte final noch mal eine Frage. Und zwar stell dir vor, heute wäre dein letzter Tag und du könntest jetzt noch mal eine Botschaft rausgeben. Es ist egal, du bist morgen weg, also du kannst alles sagen. Und die ganze Welt würde es hören. Was würdest du der Welt sagen?
Ich würde der Welt sagen, dass Mitgefühl der Schlüssel zu allem ist.
Sehr cool. Moritz, herzlichen Dank. Ja, es war ein super schönes Gespräch. Ich danke dir für deine Expertise. Ich habe selber eine ganze Menge gelernt. Vielleicht auch der ein oder andere, der jetzt hier zugehört hat. Nicht nur fachlich, sondern auch unternehmerisch. Das hat mir ganz viel Freude bereitet. Ich freue mich auch, wenn wir beide uns mal wieder sehen auf einen schönen Matcha-Latte. Und yes, also wenn du jetzt zugehört hast, wenn dir das jetzt gefallen hat und du möchtest ganz gerne mehr von Moritz oder über Moritz oder auch seine Arbeit erfahren, dann kannst du gerne mal hier bei uns in die Shownotes reingucken. Da verlinken wir nochmal alles, was du wissen musst, wo du ihn findest. Und wir freuen uns, wenn du beim nächsten Mal mit dabei bist. Wenn du magst, hinterlass uns auch super gerne noch eine Rezension, wenn dir dieses Gespräch gefallen hat, wenn es dich inspiriert hat, unbedingt gerne eine Rezension dalassen und unbedingt auch sehr, sehr gerne den Podcast teilen, damit einfach ganz viele Menschen erreicht werden und damit ja etwas für die Welt tun, damit sie ein Stück weit schöner und besser und heiler wird. Vielen Dank, dass du mit dabei warst.
Danke dir, macht's gut.
So, so schön, dass du immer noch mit dabei bist. Und vielleicht hat es sich sogar dann besonders für dich gelohnt, denn es gibt noch eine kleine Überraschung für dich. Unser Retreat Spirit of Self-Esteem findet in der ersten Novemberwoche statt und wir haben noch einige wenige freie Plätze. Wenn du dabei sein möchtest, für dich den Raum aufmachen möchtest, anders zu denken, neu zu denken, dein Business aufs nächste Level zu bringen, dir Fülle, Leichtigkeit und Geld zu erlauben und das alles in einem ethischen Kontext, dann ist das Seminar-Retreat wahrscheinlich genau das Richtige für dich. Denn wir werden dort in 5 Tagen sehr intensiv dein Fundament komplett neu ausrichten. Wir werden da Grenzen in deinem Kopf sprengen und wir werden etwas erschaffen, was du dir gar nicht vorher vorstellen konntest. Und all das machen wir in diesen 5 Tagen und wir freuen uns, wenn du Lust hast, mit dabei zu sein, wenn du in die Umsetzung gehen möchtest, wenn du etwas für dich tun möchtest und damit eben auch für andere. Wenn du all das lernen möchtest, wie das funktioniert, Geld und Fülle und Freiheit und Selbstbestimmung zu leben, aber halt eben auf einem komplett anderen Level, dann solltest du auf jeden Fall mit dabei sein. Das ist jetzt das vorerst letzte Seminar-Retreat Spirit of Self-Esteem und wir freuen uns, wenn du Lust hast, mit am Start zu sein. Du kannst hierfür einfach auf unsere Website gehen, beautifulcommitment.de. Und dort findest du alle weiteren Infos zu unserem Programm und eben auch zu dem Retreat.
Ja, buch dir dann einfach kostenfrei einen Vision Call und wir sprechen mal gemeinsam, inwieweit das Retreat womöglich genau das richtige Programm für dich sein könnte. Ich freue mich auf dich. Bis zum nächsten Mal wieder hier bei uns im Podcast.